You talking to me? You talking to me?
Your fucking warrant don't ever go over my fucking head again.
Go ahead. Make my day.
Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
So, herzlich willkommen zur dritten Folge von Cap vs. App.
Heute beschäftigen wir uns mit Genrefilm und mit The Purge Election Year, der dritte Purge-Film.
Was trinkst du denn heute?
Ich habe mich heute für einen Rosé entschieden, aus dem P-Doc. Der Wein gefällt mir.
Ja.
Was ich immer sehr interessant finde, weil anscheinend trinke ich immer Weine, die ein starkes Kontrastprogramm zu dem bilden, was wir besprechen beim Film. Aber was trinkst du denn?
Inwiefern? Ja, nee, das interessiert mich jetzt.
Weil ich den Film nicht so gut fand. Der Wein hat eine schöne, fruchtige Note. Er macht Spaß. Und das war mir in dieser einen Stunde, was war das, 48, ich habe am Ende vielleicht sogar fast die Sekunden gezählt, war das nicht unbedingt der Fall bei The Purge. Election Year.
Ich muss auch zugeben, ich habe den anderthalb Mal geschaut. Sagen wir es mal so. Wie kommt man dazu? Folgendermaßen. Ich habe sehr viel getrunken, als ich den das erste Mal gesehen habe. Er war eigentlich nur so zu ertragen. Das habe ich in meiner Kritik auch so formuliert.
Das war sehr deutlich am Anfang.
Deswegen bin ich noch am Tag danach kurz reingegangen und wollte mich einfach vergewissern, dass ich da nichts verpasst habe und keine Fehler gemacht habe beim Zuschauen. Sonst bin ich relativ fast immer nüchtern beim Gucken von diesen Filmen. Das war bei Purge nicht möglich. Aber gerade trinke ich Cappuccino.
Welchen Teil hast du nochmal sehen müssen?
So in der Mitte habe ich mir das nochmal angeschaut, weil ich da auch weggeguckt habe, als sie von diesen Gangstern, von diesen Crips gerettet werden.
Du hast ja weggeguckt. Was meinst du damit?
Beziehungsweise nicht besonders aufmerksam geschaut.
Also okay, irgendwann hat dich so der gute Wille verlassen, meinst du?
Ja, ich habe so ein bisschen am Handy gedödelt und ja.
Ja, verständlicherweise irgendwo auch. Ich habe diese ganze Serie vorher nicht gekannt, wirklich. Also erst als wir so besprochen haben, was könnten wir denn bei Genrefilm reinnehmen. Und ehrlich gesagt war das auch richtig so, wenn ich mir das so angucke. Weil so Horror war das gar nicht richtig, ne? Wie siehst du das?
Es ist eher Suspense-Thriller, finde ich.
Ist natürlich bitter, weil es hat für mich kein Suspense und auch kein Thrill.
Ja, der erste war wirklich gut. Man hat da halt Ethan Hawke und Lena Headey, die sowieso super Schauspieler sind. Und dann ist das ganze Setup einfach ziemlich originell. Und ich glaube, aus der Not, aus dem Budget heraus mussten sie in diesem einen Haus filmen. Aber daraus wurde dann so dieser sehr intensive, klaustrophobische Film, den sie zu diesem Monstrum irgendwie umgeformt haben.
Ja, das haben wir ja öfter bei diesen Genreperlen auch dann, dass sie halt wirklich als so ein Ding anfangen, was klein ist, mit einem kleinen Budget, deshalb vielleicht dann auch kreativ dann mit den wenigen Mitteln umgehen müssen. Und auf einmal merkt irgendjemand, hallo, da haben wir ja richtige Saudis schlachten können gefunden. Und auf einmal muss man dann eben aus so einem kammerspielartigen Setting dann doch, im zweiten Teil ist es dann L.A. Und jetzt ist es ja hier bei dem Film, ist es ja Washington D.C. Und ich frage mich gerade, ob das wirklich nötig war. Ich denke, also woran lag das, dass auf einmal James D. Monaco heißt der, ne? Der ist ja auch für beides verantwortlich, für Regie und für Drehbuch, immer, glaube ich, ne? Woran liegt das?
Ist schwer zu sagen. Ich glaube, entweder hat er einfach keinen Bock mehr auf diese Filme, also kreativ keinen Bock mehr, auf das Geld natürlich schon. Der Return on Investment für diese Filme ist ja auch fast das Zehnfache.
Ja, krass, oder?
Es ist unglaublich. Ja. Deswegen ist es gutes Geld. Und ja, vielleicht ist es dann, schreibt sich das von selbst für diesen James DeMonaco. Ich weiß nicht, also ich finde dieses gesamte Konzept richtig cool. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen, dass wir diesen Film schauen. Und ich selbst hätte Ideen für sowas oder könnte mit sowas arbeiten. Und ich verstehe nicht, wieso es nicht, ich weiß nicht, ein Purge im Schnee gibt oder wieso man nicht mit diesem Setting auch bleibt in den Suburbs. Es gibt genug Möglichkeiten, diese Sache umzusetzen. Und das war auch etwas, was ich angemerkt habe in meiner Kritik, als ich Rick and Morty erwähnt habe. Kennst du das?
Das kenne ich nicht, nein.
Ah, okay. Das ist eine animierte Serie, wo...
Nein, die Serie kenne ich, aber ich kenne jetzt nicht diese Episode.
Alles klar. Wirklich, der Umgang mit dem Stoff ist in dieser Folge wirklich total gut und auch sehr selbstreferenziell.
Also selbstreferenziell ist das Wort, was ich dann bei dieser Serie und bei dem dritten Teil jetzt wirklich sogar Selbstverliebtheit nehmen würde, weil das hat mich eigentlich hat mich fast alles gestört. Aber was ich jetzt rauspicken würde, diese visuelle Umsetzung. Das war es hat jeden Schrecken genommen, der wie man eigentlich richtig sagt, ja eigentlich auch einen Kern hat, der sehr viel Potenzial birgt, was wirklicher Horror ist. Aber dann nehmen sie diesen Stoff und bauen dann daraus, wie ich da geschrieben habe, wirklich für mich das größte und beschissenste Musikvideo aller Zeiten. Also es war danach, das war dann am allerstärksten, da viel bist du ja auch eingegangen, als auf einmal dann diese Teenie-Bande da ankommt in Reizwäsche. Und dann, weil sie halt davor diesen Schokoriegel klauen wollte, dann den Shopbesitzer halt wirklich dann massakrieren möchten.
Was auch so das Dümmste aller Zeiten ist, weil wenn jemand so durchs Leben läuft, dann wird der schon auf härtere Konfrontationen stoßen als mit dem Ladenbesitzer und seinem Schokoriegel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zuerst ihre Eltern umgelegt hat und dann sich dachte, boah. Weißt du, was mich richtig stört, was mich richtig aufregt in dieser Welt, ist der Ladenbesitzer, der mich beim Diebstahl aufgehalten hat. Das kann's nicht sein. Also auch sowas, diese Psychologisierung fällt so dünn aus für diese Figuren und ihre Motivation ist einfach hirnrissig. Also dass der Ladenbesitzer auch zurückbleiben würde und sein Leben aufs Spiel setzen würde für gar nichts, das war total undurchdacht. Einfach. Es gab keinen Grund, dass er zurückgeblieben wäre. Wenn James DeMonaco gezeigt hätte, wie sehr dieser Typ seinen Store liebt und dass es für ihn irgendwie etwas bedeutet, dieser Laden, dann vielleicht. Aber so, nee, come on.
Vielleicht wäre genau das, dieses Kammerspielartige dann gewesen, was wir im ersten gehabt hätten, mit dem Suburbs, mit dem Haus, und jetzt hast du halt diesen Ladenbesitzer, wo es danach wirklich nicht so aufgesetzt wirkt, warum dieser Mann da diese vier Wände irgendwie beschützen möchte, sondern dann hast du auch wieder was Kammerspielartiges an einem Ort. Da gibt's ja Potenziale. Aber du hast auch ein großes Wort in den Mund genommen, gerade Psychologisierung. Also ich würde das nicht unterstellen wollen, DeMonaco, was er hier getan hat. Es geht hier nicht darum, plausible Figuren zu erzeugen. Es geht eigentlich nur darum, dass irgendjemand durch diese Nacht laufen muss, extrem gut bewaffnet und extrem kompetent an der Waffe, was die ja wirklich alle unglaublich gut sind. Irgendwie dann, dass man halt Konflikte bekommt mit anderen Purgern. Das ist ja das einzige Motto. Und deswegen, es gibt überhaupt keine psychologisch nachvollziehbaren oder wenigstens erkennbaren Muster. Es geht nur darum, dass wir unglaublich überästhetisierte, stilisierte Bilder haben von Gewalt, die für mich aber überhaupt nie was Erschreckendes hat, weil es so over the top von allem ist, jenseits von Gut und Böse für mich dargestellt ist, dass ich das wirklich von Anfang an nicht abgekauft habe.
Also auch total dumm, dass diese Frau sich nicht in diesem Haus eingesperrt hat und nicht einen Bunker ausgesucht hat. Also
die Begründung war ja, wenn ich mich jetzt genauso verziehe wie diese ganzen reichen Schnösel oder wenn ich genauso einen Schutzwall um mich herum mache, dann bin ich halt, kann mich niemand mehr ernst nehmen, wenn er mich wählt. Das kann ich nachvollziehen, nur am Endeffekt hat sie ja genau das gemacht. Sie hat sich in ihr Privathaus zurückgezogen, mit panzerdichten Rollos irgendwie ist, hat ein riesiges Security-System da. Doof ist halt nur, dass danach trotzdem ein Maulwurf dabei ist, der dann von der NFFA bezahlt wird, dass das alles null und nichtig wird. Die Erzählung ist nicht wirklich im Interesse dieses Films.
Ich finde, es wäre einfach das Einfachste in der Welt, eine konsistente Erzählung mit diesem Konzept zu machen. Oder, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber wie du gesagt hast, mit diesem Ladenbesitzer, wieso nicht einfach bei diesem Ladenbesitzer bleiben? Und das war das andere, was mich wirklich irritiert hat, war, dass man so diese zwei Stränge verfolgt hat mit diesem Film. Einmal die Schwarzen, die im Ghetto diesen Laden beschützen wollen, und dann einmal diese Frau, die alle retten möchte und den Purge abschaffen möchte. Und diese Abschaffung des Purges hat man überhaupt nicht gebraucht. Und das war, was du angesprochen hast mit diesem Musikvideo-Aspekt. Das hat mich total irritiert, diese Szene, in der man diese Guillotine sieht. Film ist nur gedreht worden, damit man einmalig diese Szene von einer Guillotine in einer Seitenstraße abfilmen konnte.
Die perfekt ausgeleuchtet ist.
Die perfekt ausgeleuchtet ist, und man fragt sich, wer sieht diese Guillotine und sagt sich, boah, weißt du was, ich bleib mal hier und schau mir das mal an. Es ist klar, was passieren wird. Da sind zwei Psychos, die Leute mit der Guillotine hinrichten. Es ist visuell vielleicht ein ganz nettes Bild. Keine Ahnung, wen das wirklich anturnt. Für mich hatte es pornografische Aspekte. Und zwar auch einfach ein schlechter Porno. Es ist ein schlechter Porno für Gewalt.
Im größten Kern ist das ein ganz schlechter Exploitation-Film, der in den falschen Momenten es übertreibt und dann an den falschen Ecken auch wieder spart. Also ein paar Bilder später kommt dann auch dieses Lincoln-Statue, was danach wohl dann Purge in Blut geschrieben ist auf die Säulen. Und das war dann so, oh mein Gott, was gucke ich mir hier gerade an? Also mehr irgendwie auf die Fresse hauen des guten Geschmacks. Wir reden hier von Genrefilmen, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Also Übertreibung ist gerne gewollt und ist auch nötig hin und wieder. Aber es geht ja immer um das Verhältnis dann auch zu einer Erzählung. Und das gibt es hier einfach überhaupt nicht. Leute gehen dafür ins Kino, und das Ding war auch wieder, der hat 10 Millionen gekostet und hat 100 Millionen weltweit eingespielt, davon glaube ich sogar 65 oder Millionen oder sowas in den USA, ne?
Ich glaube, so. Ich bekomme das fast nie mit, wenn in Deutschland The Purge in den Kinos anläuft, aber hier ist es in allen Kanälen zu sehen, dass der Film demnächst rauskommt. Die Kampagnen sind riesig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so, die Hälfte des Budgets für den Film ist dann Advertisement.
Ja, wie es sich für einen schlechten Blockbuster gehört, auch irgendwo.
Ich glaube auch, dieses Interesse an dem Konzept ist das, was die Leute immer wieder zurückholt ins Kino. Diese Hoffnung, diese 1 zu 100 Hoffnung, dass es diesmal gut umgesetzt worden ist und dass man vielleicht doch etwas sieht, was originell ist, was einen auch diese Thrills verschafft. Deswegen geht man doch ins Kino, um The Purge zu schauen. Vielleicht nicht für Originalität, aber um diese Thrills zu haben und um Angst zu verspüren.
Das gucke ich kurz mal nach. Ich will mir kurz nochmal die Zahlen, obwohl wir gerade nicht im Blockbuster-Block von uns sind. Der zweite Film hat 71 Millionen eingespielt. Der erste 64, der dritte 79, also das ist, also die Kurve geht aufwärts. Du hast das gerade sehr idealistisch gerade so benannt, ne, mit diesen Leute haben so 1 zu 100 die Hoffnung, dass irgendwie diesen Kern wie die Phönix aus der Asche neue auferstehen lässt.
Naja, und du hast es auch richtig erfasst, als du gesagt hast, dass es ein langes Musikvideo ist. Für ein Format von 3 Minuten oder wie auch immer lang ein Trailer heutzutage ist, ist das perfekt. Die können das runterschneiden, damit das wirklich super aussieht. Auch, und dann lassen die God Bless America drüber spielen, und schon hat man die gesellschaftskritische Komponente auch mit reingenommen. Und hat dann auch ein breites Publikum interessiert für den Film, der dann einfach nur der Trailer ist, der bloß auf eine Stunde und 48 Minuten gestreckt.
Also können wir eigentlich sagen, guckt euch den Trailer an, dann habt ihr den Film gesehen.
Ja, absolut. Also, das ist...
Habt ihr Lebenszeit gespart, wirklich. Also meine subjektive Meinung jetzt, aber es gibt so viele andere Filme.
War's das?
War es das wirklich schon? Vielleicht. kann ich mich jetzt länger meinem Wein widmen. Wir sind beide Leute, die, glaube ich, diesen Film nicht empfehlen würden, oder?
Nee, und dabei will ich das. Also, vielleicht bin ich dein idealistischer Zuschauer, der möchte, dass diese Filme gut sind. Vielleicht auch, weil ich selbst Ideen hätte für sowas. Also, James DeMonaco, call me.
Wäre dein Move gewesen, einfach jetzt wieder einen Film zu bringen, der so als Vorfilm dient? Wäre das dein Move gewesen?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, mein Move wäre praktisch, jedes Mal ein anderes Setting zu nehmen und ein, also was sie ja versucht haben im Übergang vom ersten zum zweiten. Ich sehe im Unterschied, also keinen Unterschied zwischen dem zweiten, dritten und vierten, bis auf, dass der eine in Washington, der andere in New York und der zweite in L.A. spielt.
Ja. Yeah.
Aber das sind alles so städtische, basically das, wie hieß der Film nochmal? Escape from New York. Mit, wer ist das nochmal? Nicht Patrick Swayze, ich verwechsel die immer, die beiden.
Kurt Russell.
Ja, Kurt Russell spielt da so ein Kommando. Das ganze Konzept ist, dass aus New York City ein großes Gefängnis gemacht worden ist. Und Kurt Russell wird reingeschickt, um jemanden rauszuholen und muss sich da durch die Straßen kämpfen. Das ist so ungefähr diese Struktur der letzten drei Purge-Filme. Und das ist totaler Unsinn für mich. Also, man kann es vielleicht einmal machen. Ich hätte es keinmal gemacht.
Nein, aber warum denn
es
überhaupt?
Gibt andere Sachen.
Für den dritten wäre das dieser Store gewesen von dem, wie hieß denn der, Dixon? Ich weiß gar nicht, wie der
ist. Ja, hieß. Genau, Joe Dixon
hieß der. Joe Dixon. Das wäre der Move gewesen für den dritten.
Genau, oder wieso nicht auf dem Land? Das fände ich auch interessant. Auf dem Land in Alaska.
Warum nicht auch nicht mal so eine Ferienversion auf Hawaii oder so? Also einfach mal.
ja, doch. Dass das war auch so ein Ansatz, der gezeigt worden ist in diesem Film, dass da Ausländer nach Washington gekommen sind, um dort zu purgen.
Ja. Das sind ja mit dem Mordtourismus.
Mordtourismus. Ja. Why not? Ist doch interessant. Und man, vor allem mit einem Setting wie Hawaii, könnte man auch Parallelen ziehen zu etwas wie Sextourismus.
Ja, absolut. Oder wie heißt nochmal das Ding da in New Orleans?
Ach so, Mardi Gras. Das ist Karneval.
Mardi Gras. Genau, Karneval. Die sind ja schon eh alle verkleidet. Also warum nicht einfach das dann nutzen? Und dann da halt so eine große Mardi Gras daraus machen. Da würde ich sogar ins Kino für gehen, muss ich ehrlich sein. weil sich das auch selber irgendwie aufs Korn nimmt. Und das ist dann vielleicht auch das Ding gewesen, was mich an diesem Film so extrem gestört hat, dass es eigentlich so als eine Persiflage ist ja eigentlich schon, also es liegt auf der Hand auch irgendwo, dass man sich ein bisschen aufs Korn nimmt. Aber sie haben das so todernst, selbstreferenziell durchgezogen. Und das fand ich so schlimm, weil wenn du Genre brauchst, meines Erachtens auch immer ein bisschen so ein kleines Augenzwinkern. Und das wurde in diesem Film in keinster Weise irgendwann mal zugelassen. Und das hat es wirklich sehr schwer für mich gemacht, das zu gucken. Weil wenn nicht mal die Macher das mit einem Augenzwinkern gucken können, dann möchte ich eigentlich ganz meine Augen zumachen und das nicht sehen wollen. Jetzt sind wir knapp unter einer halben Stunde. Wir haben bisher immer deutlich länger geredet als das. Aber es ist vielleicht auch bezeichnend, wenn wir das nicht so tun, ne? Bei diesem Film.
Absolut. Ich glaube, auch bei Arsenic and Old Lace kommen wir auch auf mehr Gesprächsthemen.
Mehr Gesprächsthemen und nächstes Mal widmen wir uns einer alten Perle, auf Deutsch Arsen und Spitzenhäubchen. Ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch.
Dann bis zum nächsten Mal, sag ich mal, ne?
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. love her.